Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?
Einen wunderschönen guten Nachmittag, späten Nachmittag an diesem Lock and Prop, nicht ganz mehr Monday. Mein Name ist Timo Vollenkämper, mir gegenüber sitzt der einmalige, unnachahmliche, furiose Sammy Füchsel.
Hallo Sammy. Hallo Timo. Ich freue mich immer wieder über diese warmen Worte. Ja. Heute leider echt ist der Dienstag. Warum?
Sammy, Sachen sind passiert und wir waren unterwegs am Wochenende. Du am anderen Ende von Europa, ich auf der anderen Seite von Europa quasi.
Ja, wir waren wieder verstreut unterwegs im Auftrag des deutschen Rugbys.
Ganz genau. Ja, und deshalb, gestern hatten wir beide viel zu viel zu tun, deshalb mussten wir, weil wir das Wochenende unbedingt noch eigentlich einfließen lassen wollten in die Folge, haben wir unsere Aufnahme jetzt verschoben auf Dienstag.
Ja, außerdem kann man mich jetzt auch wieder verstehen, ich war nämlich eine Woche ziemlich verkränkelt.
Ja, wir waren ja im Kontakt letzte Woche durchaus ein paar Mal, trotz unseres straffen Zeitplans, aber du hast dich auch nicht gut angehört. Trotz südlicher, mediterraner Temperaturen.
Richtig. Ich war etwas angeschlagen letzte Woche, aber auch mit mehreren negativen Corona-Tests bestätigt, dass es kein Corona war, aber so ein bisschen verschnupft, verkältet. Ich hatte zum ersten Mal wieder Schüttelfrost seit ein paar Jahren. Das war schon komisch.
Sammy, sag doch, wo du unterwegs warst.
Wo war ich denn? Genau, ich war im schönen Portugal.
Was war das denn? Ich habe was gesehen.
Hast du was gesehen?
Ich habe ein paar Spiele gesehen. Standest du an einem Seitenrand?
Genau, es war die U20-Europameisterschaft hat in Portugal, in portugiesischen Coimbra stattgefunden.
Da war ich auch schon.
Sehr schön. Also ich habe leider nicht viel gesehen, weil ich mich in meinem Hotelzimmer eingeschlossen habe. Aber genau, da war die U20-Europameisterschaft mit Mannschaften wie Spanien, Portugal, Russland, Rumänien, Tschechien. Deutschland und wenn ich jetzt noch wen vergessen habe, tut mir das leid.
Insgesamt 8 Mannschaften, ne?
Genau, insgesamt 8 Mannschaften. Und da hat das erste Mal, ich glaube seit 5 Jahren, wieder eine deutsche Mannschaft an einer U20-Maßnahme teilgenommen. Und genau, da hatten wir dann 3 Spiele innerhalb von 3 Tagen, musst du dir vorstellen.
Samstag, 3 Spiele in 3 Tagen? Nee.
Sonntag, Mittwoch, Samstag, das waren die Spieltage.
Ja, okay, ja, aber nicht innerhalb von 3 Tagen, sondern du hattest alle drei Tage ein Spiel.
Genau, alle 3 Tage ein Spiel.
Ja.
Was auch schon ordentlich ist, muss ich sagen.
Also wenn du es nicht gewohnt bist, und gerade wir in unserem U20-Bereich, oder ich weiß ja noch damals von, oder wir wissen es ja wahrscheinlich noch von damals von uns selber, wenn du es nicht gewohnt bist, auf dem Pensum trainieren und zu spielen, und dann kommst du halt eben als, ich sag mal, reiner Amateurspieler halt in so ein Turnier rein, das ist eine Katastrophe. Du bist halt richtig, richtig K.O. Und du erholst dich halt auch nicht, ne?
Es war super, super schwierig, das zu managen. Der Colin Janner, unser Head of Physical Performance, hat da so ein paar Instrumente mitgebracht, mit denen man ein paar Messungen machen, also was heißt subjektive Messungen mit den Spielern, in denen man bestimmte Fragebögen auswerten musste. Und dann hat er das in so einer schicken App gehabt, wo dann genau dran steht, wer jetzt in den letzten 2 Tagen ein bisschen besser geworden ist oder sich noch schlecht fühlt oder verletzt ist. Also da wurde schon ordentlich drauf geachtet, dass die Jungs wieder spielbereit sind. Aber ja, es war, man hat es gemerkt, es war eine harte Woche, eine sehr harte Woche.
Ja, aber überleg doch mal von dir selber, Sammy, wenn du jetzt überlegst, du hättest jetzt jeden dritten Tag ein Spiel und wir sind ja auch jetzt schon lange nicht mehr auf dem Profi-Pensum, das wir damals mal waren. Deine Regenerationszeit ist ja minimal und ich weiß nicht, wie es dir immer an einem Sonntag nach dem Spiel ging. Aber den habe ich halt komplett gebraucht, um halt eben meine Knochen wieder zusammenzusuchen. Und da war gar nichts mit Training oder Bewegung an sich. Oder Bewegung an sich.
Da war für mich immer dieses Windows herunterladen Sound. Am Sonntag, genau.
Ja.
Ja, also nee. die Spieler hatten tatsächlich auch also den Tag direkt nach den Spielen immer frei. Also da gab es wirklich Videoanalysen und eventuell noch eine Pool-Session, um so ein bisschen in Bewegung zu kommen. Aber ansonsten muss man natürlich achten, dass man auch, wenn man dann ins Training geht, auch nicht zu viel macht.
Active Recovery heißt es, glaube ich.
Active Recovery.
Active Recovery. Habe ich am Montag auch versucht, so ein bisschen zu machen.
Immer gut. Ich habe Wandern für mich entdeckt, aber das dauert halt doch ein bisschen zu lange. Dann ist auch nicht mehr so active.
Nee, vom willst du eigentlich die Off-Feed-Belastung willst du ja eigentlich minimalisieren, wenn du halt schon die ganze Zeit auf dem Platz rumläufst, dass du halt dann möglichst wegkommst, dein Körpergewicht selber zu tragen, wenn du irgendwie so Rad fährst oder schwimmen gehst oder so, dass du möglichst weg von den Füßen kommst.
Ja, aber drei Spiele. Wir haben gegen Spanien, Belgien und gegen Tschechien gespielt. Drei Spiele auf wirklich hohem Niveau. Ich würde fast behaupten, höheres Niveau, also mindestens gleiches Niveau wie in der Bundesliga, phasenweise auch höher.
Ja, wäre ja schon ein Armutszeugnis, wenn halt die besten U20-Spieler nicht auf dem Bundesliga-Niveau in Deutschland spielen könnten.
Nein, es war schon, also auch von der Geschwindigkeit her war es auch wesentlich schneller. Also wirklich, es war viel, viel schneller. Ich glaube, der einzige Unterschied zwischen Bundesliga und der Europameisterschaft sind, glaube ich, die Kontaktpunkte. Also wenn du natürlich da so ein paar ältere Spieler hast, die schon ein bisschen mehr Kilos auf die Rippen bringen, dann knallt es da vielleicht ein bisschen mehr in der Bundesliga.
Ja.
Aber da war das tatsächlich ein schnelles Spiel. Und ich muss sagen, es war eine sehr interessante Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch für die deutschen Spieler war das eine sehr, sehr schöne und auch vielleicht auch phasenweise harte Erfahrung. Aber wenn man mal in Relation sieht, dass unsere Jungs in Deutschland ja nicht wirklich viel Rugby spielen.
Das ist krass, ne?
U16.
Ja.
Wenn man das in Relation sieht, dass wir in der Lage sind, technisch auf dem Niveau mithalten zu können und auch phasenweise wirklich dominant, also was ist dominant, aber auch Sachen erspielen können, ist das sehr positiv zu bewerten. Aber wenn wir zum Beispiel das erste Spiel uns anschauen, gegen den gegen den Europameister, gegen Spanien, die das Turnier am Ende auch für sich gewinnen konnten.
Entscheiden?
Bestimmt. Entscheiden konnten, genau. Da hatte ich so ein bisschen Flashbacks, wie bei uns damals, als wir angefangen haben, gut zu werden, also besser zu werden, wo du dann gegen Mannschaften wie Portugal, die damals noch sehr, sehr stark waren, heute wieder. Also damals
nee, Spanien war doch viel stärker als Portugal damals.
Waren auch super stark, aber ich erinnere mich an ein Portugal-Spiel, wo wir in Portugal plötzlich 8-3 verloren haben.
Ah, ich kann mich daran erinnern, da habe ich nicht gespielt. Ja,
also wo die Spiele plötzlich sehr, sehr eng wurden und du dann in den letzten Minuten verlierst und so war das tatsächlich auch in Spanien. Also wir haben sie nicht in den letzten Minuten verloren, also man war immer an Schlagdistanz, um eventuell aufzuholen, aber man hat dann gemerkt, dass so diese
nach Hause zu bringen, es hat gefehlt, die Erfahrung.
Naja, also die Erfahrung, auch mit Rückschlägen zurechtzukommen. Vor allem so ein Spiel auf Augenhöhe für einen langen Zeitraum zu haben. Ich meine,
wenn du überlegst, damals, also jetzt Bundesliga U20, das heißt, die sind alle so 18, 19, schätze ich mal. Das heißt, die sind jetzt aus dem U18-Bereich raus, haben vielleicht die erste Saison, vielleicht schon eine zweite Saison im Herrenbereich gespielt. Aber die werden ja noch keine Startaufstellung gespielt. Also ich sage mal jetzt von Bundesligisten, gehe jetzt mal von aus. Die spielen jetzt noch keine Startaufstellung, weil da ja meistens halt schon so ein, zwei erfahrenere noch vor denen sind auf den Positionen. Woher sollen die es auch können? Also woher wissen die denn, wie es sich anfühlt, irgendwie 6-0 oder 10-0 hinten zu liegen und dann noch irgendwie weiterzuspielen?
Erstens mal dieses, du machst was Gutes, belohnst dich und dann machst du einen kleinen Fehler und bestrafst dich dadurch, kriegst vielleicht den Gegenpunkt und wie kannst du darauf wieder reagieren? Das ist wirklich, das ist nicht nur ein physisches Spiel, sondern auch ein geistiges Spiel gewesen.
Aber ich glaube, das ist halt eben auch so das Problem, dass man es in der Bundesliga nicht gewohnt ist. Also auf dem internationalen Niveau, wir haben es jetzt auch beim Länderspiel gegen Polen jetzt gesehen, wenn du einen Fehler machst in der Bundesliga, wird es nicht bestraft, nicht direkt. Aber wenn du international einen Fehler machst und wirklich, der kann minimal sein. Das ist, wenn du auf der, weiß ich, wie habt ihr die, den ersten Verteidiger neben dem Ruck, wie bezeichnet ihr den in der U20?
Der wird nur als 1 bezeichnet.
Ja, oder 1.
Natürlich die Pillar-Position.
Ja, Pillar First, ja. Oder keine Ahnung, wie man, oder 1, oder wie man immer das nennt. Aber der erste Spieler da, wenn der sich bewegt und die 9 das mitkriegt, und die 9 kriegt das mit auf dem Niveau, und zwar jedes Mal, dass da die Lücke ist, dann ist da ratzfatz ein Versuch drin. Und das ist halt, und das wird halt ratzfatz bestraft, und das ist in der Bundesliga halt nicht so, weil ihm das individuelle Niveau der einzelnen Spieler nicht so hoch ist wie dann international.
Ja, und genau diese Kleinigkeiten, wo du dann denkst, okay, das ist, ja, okay, es kann mal passieren, dass man da vielleicht, also auf 1 nicht da ist, oder keine Ahnung, man ankickt nicht, das kann ja alles mal passieren, aber auch, wie gesagt, das hatten, wir hatten zwei Ankicks, die wir nicht richtig gefangen haben, einmal auf der Position, den Spieler nicht richtig verteidigt auf der 1, beziehungsweise ist der zweite Spieler auf den ersten Angreifer gelaufen und dann kommt zu einem Inpass, wo dann natürlich dann die Verteidigung fehlt. Und dann hast du schon mal 21 Punkte, mit denen du hinten bist.
Aber ist das aber Faulheit? Spielerisch trotzdem. Also Sammy, glaubst du, das ist Faulheit?
Ich glaube nicht, dass das Faulheit ist. Auch vor allem, wenn du in so einem, wenn du eine zweite Halbzeit anfängst, noch mit Feuer aus der Kabine kommst und dann anfängst, deine Position zu verändern, um vielleicht einen Tackle mehr zu setzen oder sowas. Ich glaube eher, dass das ein Problem ist von Erfahrungen. Also wir haben wenig Spielerfahrungen, wir können solche Situationen noch nicht richtig einschätzen. Und ich glaube, dieser Übertrag von dem, was man im Training lernt, dass der manchmal noch im Spiel fehlt und dann, dass man manchmal leider dann schmerzlich bestraft wird im Spiel, es dann verstanden hat.
Ich habe das Gefühl, das hat am besten was mit Selbstdisziplin zu tun. Also, oder dass das halt der Schlüssel zum Erfolg sein kann, weil im Sinne von so, ich, also das ist quasi jetzt ein anderes Beispiel, aber wie jetzt beim Fitnesstraining halt bis zur Linie zu laufen, diesen letzten Schritt zu gehen und den halt bei jedem Lauf immer diesen letzten Schritt zu gehen, halt auch immer, wenn man die Position hat, auch die Selbstdisziplin zu haben, auch wenn in der Situation da keine Gefahr ausstrahlt, aber dass du trotzdem jedes Mal da bist. Dass du diese Selbstdisziplin an den Tag legst.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, also jetzt in dem Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, ist es natürlich auch so gewesen, dass es sogar mehr gelaufen ist, als man hätte laufen sollen. Aber es hat, glaube ich, auch in Bezug auf Selbstdisziplin auch sehr viel mit Selbstregulation zu tun. Also das war eines der größten Punkte, die wir eigentlich hatten in den 3 Spielen, sondern nämlich dieses, man möchte sehr viel, man möchte eigentlich mehr machen, als man eigentlich soll. Also man will ja, also dieser Wille unbedingt zu gewinnen, ist dann meist, äußert sich dann oft darin, dass man dann zu viel macht und das, was man zu viel macht, eigentlich schädlich ist. Mhm. Und ist man in der Lage, sich quasi zu kontrollieren? Also wir hatten das Beispiel ja schon mal, dass man auf der Autobahn nicht immer, also kannst nicht mit dem Gaspedal, also mit dem Fuß auf dem Gaspedal die ganze Zeit fahren, wenn du irgendwann in eine Kurve kommst, solltest du vom Gas runter, ansonsten wird es vielleicht, je nachdem, wie scharf die Kurve ist, fährst du in die Leitplanke. Aber dass du dann genau das herausfindest, wann muss ich genau das geben, was von mir verlangt wird, wann weniger, wann mehr. Und dann kommt es natürlich dann auch oft so zu Frustmomenten, weil du willst und willst und willst und dann passiert irgendwas, was nicht geplant ist. Das wird irgendwas Negatives. Und dann dieses negative Gefühl aufzunehmen und nicht zu weiter zu negativieren, also dass man dann anfängt, andere Spieler laut zu werden, dass man quasi diese negative Stimmung nicht abbremsen kann, sondern dass man sich darauf einlässt. Also ich meine, keiner von uns macht einen Fehler, also ich lasse nicht im Spiel nicht mit Absicht den Ball fallen. Und wenn ich jetzt als Mitspieler denjenigen anmache, sage, warum hast du den Ball fallen gelassen? Das ist ein bisschen doof, weil ich weiß, dass der Spieler mit Absicht nicht den Ball fallen lässt. Also das ist so eine Kommunikation, die sehr negativ ist und sich dann auch negativ auf das Spiel äußert. Also meiner Meinung nach. Aber ich meine, wenn also diese positive Kommunikation, jetzt hast du den Ball fallen gelassen, okay, pass auf, wenn du dann eine konstruktive Kritik im Spiel gehst, komm, nächstes Mal stellst du dich ein bisschen tiefer auf oder sowas, bist bereit, keine Ahnung.
Aber ich glaube, das ist eine Gewohnheitssache. Ich glaube, es ist eine reine Gewohnheitssache, weil du halt eben in der Bundesliga, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Großteil der Spieler, die auch bei dir gespielt haben, in der Bundesliga tätig sind. In der Bundesliga musst du halt immer für den anderen mitarbeiten, weil du halt eben vielleicht ein bisschen, ja, talentierter, was auch immer talentierter ist, oder ein bisschen mehr Bock drauf hast, oder ein bisschen, ja, feuriger bist als der nächste andere. Und dass du halt dann halt in deinem Stiefel so drin bist und sagst so, ja, fuck, der neben mir, der ist halt, also der konzentriert sich halt nicht so, wie ich das tue. Aber in dem Moment, wo du halt international ja spielst, hast du ja eigentlich neben dir ja Leute, für die du nicht mitarbeiten musst. Mhm. So theoretisch zumindest. Und dann ist ja genau das Ding, da musst du nicht jedes Tackling machen, nicht hinterherlaufen, nicht jeden Ball fangen, weil der neben dir kann es genauso gut wie du. Also im Zweifel natürlich. Ja. Würde ich das dem unterstellen jetzt.
Ja, also man merkt, es ist eine unglaublich wichtige Erfahrung, auf diesem Niveau zu spielen. Und es war, also jetzt auch von dem Ergebnis abgesehen, wenn man jetzt das in Relation sieht, 7. von 8 Mannschaften, ist das natürlich erstmal nicht so gut. Also, wenn man sich das anschaut. Aber egal von dem Ergebnis, diese Mannschaft hätte immer wieder zu diesem Turnier gemusst, einfach nur um diese Erfahrung zu machen. Und es war jetzt auch nicht so, dass man Spiele mit 20 Punkten, also 20, 30 Punkten Unterschied verloren hat oder auch keine Punkte gemacht hat. Es war jedes Spiel, war auf seine Art und Weise spannend, war auf seine Art und Weise erst spät entschieden. Ich meine, Belgien, wir haben gegen Belgien, ich glaube, in den letzten 5 Minuten verloren mit einem Versuch. Gegen Tschechien hat man das erste Mal dann richtig aufspielen können und hat dann aber auch gemerkt, dass man mit den Sachen anders umgehen kann im Spiel. Und also, wie gehe ich mit Rückschlägen um, wie gehe ich Vorschlägen um. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, aber es war unglaublich lehrreich für die Jungs, aber auch für mich als Teil des Trainerstabs.
Sammy, lass uns doch mal gleich weiterreden, weil der Kaffee muss jetzt gerade mal aufgefüllt werden. Ansonsten halte ich das hier gleich nicht mehr durch.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, der Kaffee ist voll, der Ingwertee steht bereit. Ja, wir haben ja gerade über die U20 geredet, über eine Woche tolle Erfahrungen. Ich glaube, eine Woche, in der viele Spieler so viele Erfahrungen gemacht haben wie noch gar nicht in der Rugby-Karriere, die sie bis dato hatten. Aber Timo, es gab ja noch was anderes an diesem Wochenende.
Jo,
du warst in ja Polen. Auch, wir haben ja vorhin gesagt, du warst am anderen Ende Europas, genau. Ja. Deutsch.
Genau, wir sind über die Ländergrenze zu unseren Nachbarn nach Polen geflogen, waren in Danzig bei der letzten Spiel dieses Jahr zur European Trophy. Und durften gegen Polen ran. In Gdynien. Ich wusste gar nicht, dass es diese Stadt gibt, aber wir haben in Gdynien gespielt. Also
aber ein sehr schönes Stadion. Ein
sehr schönes Stadion. Ist ein vom lokalen Rugby-Stadion. Das ist da gemixt mit Fußball und Football wird da auch noch, glaube ich, gespielt. Aber die Polen haben da echt groß aufgefahren. Ein riesengroßer Platz, 75 Meter breit und 120 Meter lang. Also von Mal aus, zu Mal aus.
Es schreit ja nur nach Ausspielen.
Ja. Ja, wir waren nicht so erfolgreich tatsächlich. Also ich sag mal so, es wurde von unserem Trainerstab oder von unserem Orga-Stab sehr, sehr viel versucht, von uns wegzuhalten. Aber ein paar Sachen sind einfach durchgesickert. Die halt eben auch, man könnte sagen, das war vielleicht so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Manipulation, aber es wurde versucht, mit allen Bandagen gegen uns zu kämpfen und nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. hat ein bisschen angefangen mit der Hotelsuche. Das normalerweise ist ja so, wenn du Veranstalter bist, schlägst du dann halt eben Hotels vor. Da wurde uns dann gesagt, dass alle Hotels im Umkreis natürlich ausgebucht sind. Und wir mussten halt, wir müssten weiter wegfahren. Und dann wurde kurzerhand dann halt selbst geschaut und plötzlich, ach guck, ein Hotel direkt um die Ecke ist wird doch frei. Dann wurden Spieler, die für uns, also Spiel mit einem deutschen Pass, wurden, dann wurde Legitimität des Deutschseins angezweifelt und mussten dann eine Geburtsurkunde schicken und was weiß ich alles. Dann mussten wir einen Corona-Test unter Zeugen machen, dass wir halt auch alle da negativ waren und ja.
Aber das mussten wir auch alle machen. Immer ein, ja. Also jeden Tag musste der Match Commissioner oder ein Betreuer einer anderen Mannschaft mit dabei sein, dass wir alle negativ sind.
Ich würde jetzt mal behaupten, also ja, verstehe ich und ergibt ja auch Sinn, dass man auch da so Vorsichtsmaßnahmen halt hat. Ich bezweifle nur, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich bezweifle nur, dass die Polen das genauso gemacht haben oder machen mussten. Weiß ich nicht. Ich will auch keine böse Absicht unterstellen, aber dass wir auch zum Beispiel beim letzten Abschlusstraining dann nicht mit dem Matchspielen trainieren durften, weil die angeblich schon weggeschlossen waren. Das sind immer so Kleinigkeiten, wo du halt denkst, so, ja, ist das jetzt so gastfreundlich? Ich weiß es nicht. Ja, soll auch keine Ausrede sein. Wir haben eigentlich in der ersten Halbzeit unser Spiel gespielt. Und da ist auch wieder so ein bisschen die Erfahrung, die uns gefehlt hat zum Ende. Und dann sind wir halt zum Ende eingebrochen, weil wir halt auch Sachen gemacht haben, die wir nicht trainiert haben, die auf internationalem Niveau halt dann direkt bestraft werden. Also kannst du nicht einfach einen Ball blind nach vorne kicken und hoffen, dass da irgendwie was Positives bei rumkommt. Das ist vielleicht in der Bundesliga so, dass da vielleicht der ein oder andere Ball dann irgendwie nicht gefangen wird oder dann irgendwie glücklich ins Ausspringt oder ja, das Stellungsspiel nicht passt, aber international funktioniert es halt nicht. Und da waren es einfach zu ausrechenbar. Wir waren zum Ende halt hin zu ausrechenbar und wir konnten halt dann nicht unsere Leistung halt von der ersten Halbzeit übertragen in die zweite. Und dann ja, haben wir zu wenig gepunktet. Polen hat es clever gemacht, hat versucht sofort irgendwie mit hohen Boxkicks irgendwie die Bälle bei uns unterzubringen. Wir haben uns müde gespielt, haben immer einen Ball von der 10 in Kontakt gespielt und dann musst du einfach, bei so einem breiten Platz musst du die Breite einfach nutzen. Und wir haben ja spielstarke Spieler, also die mit dem Ball in der Hand auch umgehen können. Ja, und wir machen es halt nicht. Und das ist dann halt bei den Polen halt in die Hände spielt, dass wir halt dann immer auf das physische Spiel uns einlassen. Ja. Erfahrung. Ist halt keine Bundesliga.
Ärgerlich, aber das ist doch schön, dass man Erfahrungen macht. Natürlich doof, wenn es eine Niederlage in Polen ist.
Ja, gehört halt auch dazu. 16-21 jetzt auch kein Beinbruch, aber wir hätten einfach in der ersten Halbzeit zwei Versuche mehr legen müssen. Hätten wir gar nicht drüber gesprochen jetzt hier, dass es halt so ist, wie es ist. Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt von vorhin, den du auch gebracht hast. Wenn du es halt nicht kennst oder wenn du halt eben nicht die Erfahrung hast oder es nicht gewohnt bist, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn du in einem starken Nord-Team spielst und du nach 10 Minuten quasi schon den Sack zugemacht hast, dann weißt du nicht, wie es sich anfühlt, irgendwie auch mal die erste Viertelstunde mit 6 oder 7 Punkten hinten zu liegen. Weißt halt nicht, wie sich das anfühlt. Und genauso ist es halt, ob jetzt Norden oder Süden, ist vollkommen egal. Und international ist es halt kein Ding. So. Polen hat keinen einzigen Versuch gelegt und hat trotzdem gewonnen. Das muss ja mal reinziehen. Das war auch wieder nur unsere Disziplinlosigkeit. Ja, dumm.
Das ist mir noch nie passiert. Ohne Gegenversuch verlieren. Das ist schon.
Das war ein verrücktes Spiel. Das war ein verrücktes Spiel. Wir haben ohne Gegenversuch haben wir verloren und wir haben die erste Halbzeit komplett ohne Gedränge gespielt. Also, hast du schon mal ein Rugby-Spiel gehabt, wo die erste Halbzeit kein einziges Gedränge gespielt wurde?
Das war sehr schön ansehnlich, hoffentlich dann. Es ist ja dann eher ein schönes offenes Spiel.
Ja, und dann hat es ja auch funktioniert. Also sind wir auch nach vorne gegangen. Wir haben es halt nur nicht dann in Punkte umgemünzt. Ne? Da waren wir keine Ahnung, was da los war. Unsere Gedränge waren dominant, unsere Gassen waren die erste Halbzeit dominant, unser Paket war dominant. Ja, da müssen wir halt irgendwie auch Punkte rausmachen. Dann, wenn du keine Punkte machst, dann holt sich's halt hinten ein. Und dass wir dann halt als Auswärtsmannschaft im Osten kurz vor Schluss dann halt eben vielleicht die eine oder andere 50-50-Situation gegen uns gepfiffen bekommen eher zugunsten der Heimmannschaft dann entschieden wurde, ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja auch jetzt nicht irgendwie, ja, ist auch kein grobes Vorspiel. Wenn du am Anfang die Punkte nicht machst, musst du dich hinterher nicht beschweren, dass du halt dann hinten raus verlierst. Ist halt so.
So ist der Sport, ne?
Ist so.
Meine Mutter hat mich gestern angerufen, ne? Hat gefragt, also sie wusste ja, dass ich nicht spiele, gefragt, ob du mitgespielt hast. Weil sie hätte dich nicht gesehen.
Dabei war ich ja so auffällig eigentlich, Sammy.
Genau, ich gesagt, pass mal auf. Ich bin mir sicher, dass du ihn gesehen hast. Das war der junge Mann mit dem ganz hellem Haar. Und dann war sie, ach, habe ich ihn ja doch gesehen. Ich war mir nur nicht ganz sicher.
Ja, ich habe ganz helles blondes Haar. Damit du mich erkennst, Sammy, bei den schwarzen Trikots. Wenn du direkt weißt, das ist er.
Also man hatte echt, das war omnipräsent. Ich habe das Spiel gesehen. Das war überall, es wurde auch immer nur von Timo Vollenkämper im polnischen Kommentar gesprochen.
Vielleicht hätte ich es mal früher machen sollen, Sammy, dann wäre ich vielleicht mal öfter irgendwie in Aktion getreten, dass man nur mal sieht, dass ich auch arbeite und nicht immer nur stehe.
Hab dich zu spät getraut. Hast du nicht schon mal gesagt, dass du deine Haare wasserstoff blond färben wollen würdest?
Habe ich das gesagt?
Vor Jahren? Boah, ich glaube sowas war so ein Spaß.
Ja, jetzt habe ich, hat mein Friseur hat mich überredet. Er hat zu mir gesagt, wir machen was Verrücktes. Und ich sagte, ja, weiß nicht. Aber doch. Und beim letzten Friseurtermin hat er dann halt gesagt, Timo, wir machen jetzt heute die Haare blond. Ich habe die Farbe schon angerührt. Naja, ich sag, ja, komm, ist eh egal. Jetzt ist eh Winter. Wenn es richtig kacke aussieht, dann zieh ich mal lieber eine Mütze auf.
Also guck mal, du kannst dir die Haare färben. Ich muss sie bald alle abschneiden.
Du kannst sie auch färben, Sammy.
Das endet ja nichts an der Tatsache, dass ich keine Haare mehr habe.
Ja, du hast aber dann, das kannst du einen Schnapper machen, dass du 50% der Farbe verbrauchst.
Okay, zur Hälfte. Oh Gott.
Weißt du, wie ich gestern ein Zoom-Meeting hatte, Sammy?
Nee, erzähl.
Mit unserem
Ich weiß es. Ich hab's gesehen. Mit Kurbis Podgitar.
Jawohl. Vom Assistenztrainer des Stade Français Paris. Kurbus Spotkita hat bei uns im NRW-Landesverband haben wir so einen NRW-Talk, nennen wir das, wo eigentlich sollen da möglichst alle Vereinsmitglieder oder beziehungsweise Landesverbandsmitglieder, Vereine ihre Trainer anmelden und diesen Link weiterschicken, weil wir immer ganz coole Dozenten haben, die dann halt quasi immer so eine Stunde über ein bestimmtes Thema referieren. Sammy, du weißt es, du warst ja auch schon mal da und hast über Gedränge einmal so eine kleine Sammy-Füchsel-Lehrstunde gegeben, wie du halt technisch im Gedränge anfängst. Ja, eigentlich schade, dass halt wir nur, in Anführungszeichen, nur 10 Leute waren. Aber ich hoffe oder ich glaube, dass da eigentlich viel mehr von profitiert hätten. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, den Kurbus mal wiederzusehen und auch mal so ein bisschen zu sehen, wie sich das auch verändert hat und seine Sichtweise auch verändert hat gegenüber dem Spiel. Und auch seine Trainermentalität, wie sich das ein bisschen gedreht hat. Weil ich habe jetzt den Wochenplan gesehen, Sammy, von Stade Français Paris. Ich sag mal so, die arbeiten, oder die haben nicht so viel Programm gehabt wie wir damals.
Aber es ist ja auch eine Reise, es ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist ja auch alles Prozess. Man bildet sich ja von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat dann ja doch irgendwie weiter. Oder man.
Ja, hast recht.
Neue Blickwinkel auf bestimmte Themen. Ja. Aber es ist interessant, ja.
Also wir haben gestern über Trainingsplanung gesprochen so ein bisschen und so auch so Vorbereitung, wie man halt eben Trainingsplanung und Saisonplanung halt anpackt oder wie er das jetzt macht mittlerweile in Paris. Und natürlich halt je nachdem, wie viel Staff du hast und wie viele Leute hast, die halt für dich die mithelfen und die unter die Arme greifen können, ist natürlich halt das Volumen ganz anderes, als wir hier leisten können. Aber ich fand es halt sehr interessant, weil er dann halt das Training, also bei uns ist es ja meistens so, wir haben halt Trainingsinhalte und diese Trainingsinhalte wollen wir halt eben abbilden in einer Übung und diese Übung hat halt dann immer einen Spielbezug. Ja, also so quasi, ne, wir planen Training, daraufhin spielen. Er hat das jetzt so erklärt oder so versucht zu überbrücken, dass er das Spiel nimmt, aus dem Spiel sich Inhalte raussucht. Zum Beispiel hat er das genommen, er hat jetzt Spielsequenzen genommen und diese Spielsequenzen wurden zum Beispiel unterteilt von also Ball-and-Play-Situation und wie lange wir den Ball, ich glaube, unter 30, unter 60 und nee, über 90, unter 90 und unter 30 Sekunden, glaube ich. Sekunden behalten und was da für ein Resultat rauskam. Eigentlich sollte man ja denken, umso länger du den Ball in der Hand hast, umso besser ist es. Ja, so waren einmal die Spielsequenzen dann halt über 90 Sekunden. Aber daraus haben sie, also dann in dieser Sequenz, also sie hatten diese drei Sequenzen von der Zeit, ne, über 90, unter 90, unter 30 und haben dann diese Sequenzen nochmal unterteilt in negativ, neutral und positiv. Also hast du quasi 9 Outcomes gehabt aus den Sequenzen. Und aus diesem Inhalten zum Beispiel und aus diesem Resultaten, also zum Beispiel hast du den Ball 90 Sekunden lang in der Hand gehabt, aber daraus sind irgendwie 15, oder das waren 15 Mal, von diesen 15 Mal über 90 Sekunden hast du 8 negative Outcomes gehabt, 4 neutrale und 3 positive. Ist ja eigentlich tendenziell, zeigt es ja, dass du halt eben nicht fit genug bist oder konditioniert genug bist, um über 90 Sekunden Rugby zu spielen in einer Sequenz. Und daraus ermittelt er quasi dann sein Training. Also, weißt du, dann, das heißt, die Inhalte wurden dann halt so angepasst, dass du halt Rugby-Sequenzen hast, die mehr als 90 Sekunden lang halt eben anhalten. Und danach machst du dann zum Beispiel eine Minute Pause. Mhm. Also eine ganz andere Herangehensweise, die ich halt super interessant fand.
Ja, hört sich sehr gut an.
Ja, fand ich auch. Und das sind zum Beispiel so Sachen, kann, glaube ich, halt jedem helfen, einfach einen anderen Blickwinkel zu bekommen für die Sachen. Also, weil wie oft bist du im Feld und sagst dann halt, keine Ahnung. Wir halten den Ball nicht lang genug. Und irgendwie so. Ne? Aber was ist denn eigentlich dann lang genug? Oder, also du hast es ja nicht messbar gemacht. Das ist ja nur dann erstmal dein subjektiver Eindruck.
Ja.
Und so machst du es halt messbar. Und so kannst du es halt dann im Training halt eben einbinden, dass du halt dann quasi dich auf diese Inhalte, auf dem Training fokussierst, dass du es dann dir ins Spiel wieder bringen kannst.
Ganz interessant, aber ich glaube, das ist auch so ein französischer Ansatz. Als ich in Albi gespielt habe, gab es auch nach jedem Spiel eine Auswertung des Spiels zum jeweiligen Spieler, wo du so eine Art Punkte sammelst. Das heißt, du hattest dann verschiedene Spielbereiche, weiß ich nicht, Verteidigung, Angriff, Gedränge, Gasse und dann darunter, also zu jedem Punkt hattest du 5 Unterpunkte oder sowas und die wurden auch mit neutral, negativ und positiv bewertet und die hatten dann verschiedene Punkte, dass du am Ende einen Score hast.
Und dann als war Spieler dann aber.
Als Spieler, genau. Aber es war auch wieder dieses neutral, positiv, negativ, dass du dann versuchst, also dann gibt's auch gab es auch eine Skala, wo dann drauf stand, das und das ist ein guter Wert, das und das ist ein schlechter Wert. Ich meine, das war ganz interessant, aber das ergibt natürlich auch nur Sinn, wenn man dann auch dementsprechend, weiß ich nicht, wenn man dann auch Bezug zu der Auswertung hat, als Spieler.
Ja.
Muss man sich dann quasi das Spiel dazu anschauen. Da hat wahrscheinlich doch die Zeit gefehlt, aber es war schon, ganz gut zu sehen. Wahrscheinlich nicht wirklich umsetzbar in Deutschland, aber.
Ja, das wäre der nächste, einfach, das wäre der nächste Transfer. So, wie könntest du zum Beispiel, also es geht ja nicht darum, den einen Weg zu haben. Aber was wäre zum Beispiel jetzt von dieser Idee halt eine Sache, die du halt übernehmen könntest? Ne, du könntest halt gucken, du gehst jetzt vielleicht weg von der Sekundenzahl, sondern wenn du jetzt zum Beispiel ein Video hast, dass du beim Video gucken und dir schaust, wie viele Phasen du zum Beispiel spielst mit dem Ball in der Hand. Jetzt kannst du ja gucken, gehen wir nach 3 Phasen, gehen die Ideen aus oder nach 2 Phasen und wir kicken den Ball weg oder verlieren den Ball. Und jetzt musst du halt gucken, okay, vielleicht muss ich einfach dann im Training, mein Training so anpassen, dass ich halt bewusst mehrere Phasen aufziehen lasse, dass die halt eben sich dran gewöhnen, den Ball öfter in der Hand zu halten oder länger in der Hand zu halten. Also jetzt von diesem positiv, neutral, negativ, allein, dass du dich halt dran gewöhnst, einfach mal den Ball in mehrere Phasen in der Hand zu halten.
Das ist schon interessant, was es da für Ansätze gibt. Also es freut mich auch, dass der Kobus da so involviert ist, dass sich auch noch engagiert.
Und er hat sogar auf Deutsch gemacht.
Na, Quatsch.
Naja, klar. Ein bisschen Englisch mit reingeflossen, ab und zu so ein französischer Fachbegriff gefallen. Aber ich glaube, das hat jeder ihm verziehen. Und er hat uns sogar gesagt, wenn wir Lust haben, nach Paris zu gehen, Sammy, und mal zu hospitalisieren. Ja, hospitieren. Hospitalisieren. Zu hospitieren, ja, dann sind wir jederzeit willkommen und er hat sich sehr gefreut, dass wir auch wieder für die Nationalmannschaft gespielt haben.
Das war tatsächlich sehr, sehr interessant.
Das und er wusste auch, dass du bei der U20 dabei warst.
Ja, ich habe Grüße ausgerichtet bekommen von einem Spieler von der U20, von Cosmo Zimvargas.
Jo.
Freispieler. Kennst du den Cosmo noch?
Den habe ich, bei der Landesverbandsmeisterschaften, glaube ich, gesehen. Dann wurde ich immer angezwinkert Von den Jungs. Die standen da ja, ich glaube die Victoria Linden Boys sind das, ne? Kann das sein? Ja.
Victoria Linden, ja. Da sind echt ein paar gute Jungs dabei.
Ja, ja. Also hat man ja auch bei den Landesverbandsmannschaften gesehen, dass da wirklich der ein oder andere auch das Talent hat oder sagen wir, die körperliche Voraussetzung auch mitbringt, auch ein bisschen höher zu spielen. Auch dann dementsprechend Bundesliga oder auch international. Wir haben auch den einen oder anderen ja schon jetzt auch gehabt bei der 15er Nationalmannschaft, der ja schon mal so reingeschnuppert hat und dabei war.
Oliver Stein zum Beispiel, genau.
Ja, ich würde jetzt mal, es sind ja noch viele, die so jetzt im Anfang 20er Bereich sind, die bei uns ja noch mitspielen oder bei uns mitspielen. Und zum Beispiel der Leo Wolf ist ja auch jetzt bei Frankfurt 80 Bombenspieler, ist halt auch, ich glaube, gerade.
Der ist 19, der hätte auch noch für die U20 spielen können.
Ja, ist halt ein Kracher, der Typ, so. Ne? Dass er dann noch nicht fertig ist oder noch nicht da jetzt wirklich eine Entscheidung nach der anderen für sich entscheidet, vollkommen logisch. Aber es macht ja auf jeden Fall Hoffnung, wenn man da halt eben in diesem System drin bleibt und wir halt eben die Möglichkeit bekommen, halt auch mit den jüngeren Spielern auch zu arbeiten. Also ich gehe jetzt auch mal jetzt von uns als, ich sag mal, Senior Players oder wie man es auch immer nennt, aus, dann ist es schon cool, weil du halt dann halt die auch dann formen mit kannst.
Ja, also umso mehr kann man auch noch sich beim DRV bedanken, dass sie das überhaupt irgendwie geschafft haben, diese U20-WM stattfinden zu lassen. Against all odds. Das war wirklich, also wie gesagt, ist das so wichtig für die unsere heranwachsenden Spielerinnen und Spieler, dass sie so viel spielen wie nur möglich.
Ja, auch also, gechallenged werden. Ne? Auch das ist ja, wie willst du dich denn verbessern, wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, dich halt wirklich mental und physisch halt zu messen? Ja. Und wenn du halt jedes Spiel halt eben nur so ein bisschen vor dich hinspielst.
Ja, es bringt auch keinen Sinn, wenn du jede Woche ein Spiel hast und 120 nur gewinnst. Das hat auch wenig, also natürlich hat das einen Benefit, das Zusammenspielen, bla bla bla, aber es wird dir nicht auf Spielen helfen. Es hilft dir nicht, auf hohem Niveau zu spielen.
Ja.
Weil dir die Matchhärte fehlt, die Matchfitness fehlt. Das ist auch so ein Ding, was du natürlich auch von Spiel zu Spiel irgendwie auch bekommst. Ja? Ich meine, du kannst so viel rennen, wie du willst, abseits des Platzes, wenn du auf dem Platz. Das ist nochmal was anderes. Also so empfinde ich das manchmal.
Voll. Ja, es ist halt immer so ein, wenn du 100 Punkte legst und ein Cricket-Ergebnis machst, dann ist es halt irgendwie schon ein Trainings. Effekt, weil du halt quasi so ein Wettkampfbedingungstraining dann halt quasi absolvierst, aber es ist halt eben nicht genau diese Erfahrung so, du musst jetzt in der Situation die Rolle übernehmen, um halt eben den Fehler nicht zu begehen. Also ne, du hast halt ganz andere Voraussetzungen.
Ja, das kennt man ja, im Training ist ja oft der Fall, dass man es dann so oft macht, bis es endlich klappt. Und das ist ja auch eigentlich der falsche Ansatz. Dann sagst du, ja. Hier hast du fünf Optionen, wenn es fünfmal klappt, klappt es fünfmal, wenn es fünfmal nicht klappt, dann klappt es fünfmal nicht.
Ja.
Chance vertan, nächste Mal.
Finde ich auch. Vor allem es gibt ja halt auch so eine gewisse Konsequenz halt eben auch im Training. Also du kannst halt eben dann auch, wenn du sagst, so du musst jetzt nicht die 10 Minuten jetzt durch oder auch, ne, du tackelst jetzt so lange, bis du halt 3 Tacklings hintereinander machst, dir sitzen. Ja, und dann sitzt den ganzen Abend jetzt da dran oder was, aber hast die ganzen Inhalte jetzt irgendwie nicht, die du eigentlich bräuchtest fürs Spiel. Also,
Das macht der Kurs bestimmt auch nicht mehr so.
Nee, macht er auch nicht, hat er auch gesagt. Hat er tatsächlich auch gesagt, dass er sich sehr, also auch gerade also in diesen Fitness-Sachen, die er damals gemacht hat, dass du halt dann so lange läufst, bis du halt die Sache geschafft hast. Ne? Ist ja alles nur mental einmal angeblich gewesen. Da wird auch gesagt, dass er davon abgegangen ist und ja, dann halt in der Konsequenz halt sagt, du hast jetzt hier die Chance, wenn du schaffst, perfekt, wenn du es nicht schaffst, musst du beim nächsten Mal nochmal neu machen. Und dann musst du dich halt eben in dem Moment, kannst du dich auch fokussieren darauf als Spieler. So was ist von dir verlangt, du kommst in die Situation und dann kannst du auch performen. Ne, und nicht mal dieses Schleifen.
Das war immer das Schlimmste damals, oder also nicht bei Kobus, aber allgemein, wenn man auch im Jugendbereich Fitness gemacht hat und man nur fragen wollte, wie oft muss man denn jetzt noch laufen und vom Trainer eine Antwort. Ja, ja. Wenn dann immer noch was extra kam und dann wird erwartet, dass du, also das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann natürlich seine Kraft nicht so richtig einschätzen konnte.
Ja, Sammy, ich habe gleich noch 2 Sachen, die ich noch auf der Uhr habe, aber das muss ich dir nach dem Kaffee jetzt erstmal gleich.
Boah, jetzt bin ich echt gespannt hier. Dieses Gespräch nimmt.
Ja, wir haben wieder ein bisschen.
Richtung ein, mit der ich nicht gerechnet habe.
Gut, Sammy, bis gleich.
Gleich.
So, Sammy, Kaffee ist wieder voll. Ingwer-Tee, ich hoffe, auch wieder aufgefüllt.
Ist aufgefüllt. Aber Timo, bevor du jetzt weiterredest, ja, und deine Gespräche, du hast ja noch einen Punkt gehabt, glaube ich, muss ich nochmal Revue passieren lassen. Ich weiß, erinnere mich noch an die letzte Folge, da habe ich dich gebeten, dich für die heutige Sitzung, das heutige Gespräch, dir mal einen Tipp, einen Rugby-Tipp auszudenken, der vielleicht den oder die eine andere Zuschauerin interessiert.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil das war genau ein Punkt, den ich noch auf meiner sprichwörtlichen Uhr hatte gerade eben. Ja, ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, Sam. Ich habe mir das Gehirn zermartert. Vielleicht können wir uns da ja so ein bisschen dran aufziehen und vielleicht kannst du den einen oder anderen Kommentar auch dazu bringen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesagt hatten, aber es hat was mit Verteidigung zu tun. Ich glaube, in der Verteidigung sind wir nicht gut genug, wir haben Verteidigung nicht gut genug auf dem Schirm in Deutschland. Und das, glaube ich, merkst du halt ganz, ganz extrem, dass unser Verteidigungsniveau halt über, ja, flächendeckend nicht auf dem Niveau ist, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Aber ich schweife schon wieder ab. Der Tipp ist, dass du quasi nach vorne läufst, wenn der Ball in der Luft ist. Also wenn der Gegenspieler den Ball passt, dass das der Moment ist, wo du Meter nach vorne machst. Und wenn der Ball in der Hand ist, da nimmst du die Geschwindigkeit ein bisschen raus und versuchst, den Spieler halt abzulaufen. Das ist mein Tipp. Was hältst du davon, Sammy?
Absolut, ein absolut toller Tipp.
Hatten wir das schon mal gesagt? Ich weiß es gar nicht.
Hatten wir nicht gesagt. Ich weiß, dass ich genau das letzte Woche einmal gesagt habe. Aber es ist ein super Tipp. Weil ich glaube nämlich, also Verteidigung ist ja an sich ein sehr, sehr komplexes und schwieriges Thema. Also was heißt schwierig? Müssen die Leute zu Boden bringen. So gesehen ist es eigentlich einfach, aber die Art und Weise, wie man das macht und wie man sich da aufstellt, das bedarf dann schon so ein bisschen Aufklärung. Und es ist gar nicht so einfach, das in einer Session irgendwie rüberzubringen. Und das ist aber ein sehr guter Punkt, den du da gerade gemacht hast, weil das schon viele Punkte selbst beantwortet, wenn man so eine Regel aufstellt.
Ja, finde ich auch. Und sie ist auch sehr positiv. Also es erhält halt in dem Moment so, weißt du, weil der Ball in der Luft kann keinen Versuch legen, aber der Ball in der Hand kann Versuch legen. Und wenn du halt an den Gegenspieler einfach mit 100 km/h zuläufst und er nicht versucht auszusteppen, ist es halt viel einfacher, wenn du mit Geschwindigkeit kommst, anstatt wenn du ihn halt zu einer Entscheidung oder wenn du ihn in eine Richtung drückst und er muss halt dann eine Entscheidung treffen. Aber vorher hast du ihm halt schon die Meter abgenommen.
Ja, das ist ein richtig guter Tipp. Also auch, dass man dann in der Zeit, wenn man es schafft, vorher quasi sich nicht genau, aber ungefähr gegenüber vom Gegner aufstellt, dass man dann auch da gerade nach vorne kommt.
Ja.
Aber ja, das ist tatsächlich ein guter Gradmesser, weil dann kann man auch abschätzen, wenn der Ball in der Luft ist, ob man das Tackle vielleicht sogar hinbekommt, wenn der Gegner den Ball fängt. Oder wenn man schon abschätzen kann, na, der Ball ist gleich gefangen, erhöhe ich meine Schrittfrequenz, werde aber dadurch langsamer.
Oh, das ist nämlich auch ein sehr guter Punkt. Weil es gibt nichts Besseres, Sammy, als eine Verteidigung, den Ballträger in dem Moment, wo er den Ball fängt, zu tackeln. Weil dann weißt du hundertprozentig, das Tackling tut dir nicht weh, sondern nur dem Gegner.
Oh, als ich damals noch gute Schultern hatte, war das meine Lieblingsaufgabe.
Ich weiß. Du warst auch immer knapp nicht im Abseits.
Ich bin ja nicht schnell, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich einen Tipp habe.
Frag Sammy, hast auch, du einen Tipp?
Ja, habe ich jetzt tatsächlich für die Verteidigung. Und zwar gibt es ja die Regel letzter Fuß. Die versuchen ja alle wirklich bis zum letzten Fuß auszureizen, diese Regel, dass man sich dann auf diese Abseitslinie aufstellt. Aber mein Tipp ist es, sich einen halben Meter dahinter zu stellen. Aus folgendem Grund, um sein Sichtfeld ein bisschen zu erweitern. Weil wenn du ein Stück zurückgehst, kannst du wesentlich mehr Informationen aufnehmen. Weil uns wird schon in den U10, U12, U14 beigebracht, dass wir immer Augen auf den Gegner haben müssen. Wenn ich mich aber nur auf den Gegner konzentriere und gar nicht weiß, wann der Ball abgespielt wird, dann laufe ich in der Regel zwar gerade nach vorne, aber in der Regel immer sehr, sehr spät. Mhm. Der Grund, warum ich immer vorne in der ersten, einer derjenigen war, der früh vorne, also immer das, der oft das Tackle direkt am Mann machen konnte, lag einfach nur daran, dass ich habe nicht geschielt, aber ich habe versucht, beide Sachen gleichzeitig zu sehen.
Also wann der Ball. Peripheres Sehen genutzt, Sammy.
Ich habe mal mein peripheres Sehen genutzt. Das heißt, ich habe in Blickrichtung des Balles geschaut. Also es hat immer so ausgesehen, als würde ich nur zum Ball schauen. Aber ich habe trotzdem gleichzeitig noch ungefähr geschaut, wo mein Gegenüber steht. Und dadurch konnte ich schon anhand der körperlichen, also anhand der Körpersprache des Halbspielers erkennen, dass der Ball jetzt gespielt wird. Das heißt, ich war deswegen halt schon immer einen Schritt schneller als alle anderen, weil die alle oft nur nach vorne geguckt haben und sich quasi an mir orientiert haben. Aber ja, dieses periphere Sehen hört sich erstmal sehr, sehr komplex an, ist aber eine Sache, die man sehr, sehr gut lernen kann. Und wenn man das im Spiel in der Lage ist anzuwenden, dann wird es in der Verteidigung auch nochmal interessanter. Kleine Übung zum Beispiel, wenn man einen Tennisball in die Hand nimmt, sich einen Punkt an der Decke sucht oder der gerade noch im Blickfeld ist, aber man schaut nicht auf den Ball und wirft den Ball hoch und fängt ihn wieder auf, ohne diesen Blick von dem Punkt, den man angeschaut hat, anzuwenden. Zum Beispiel, das kann man dann erweitern mit zwei Bällen gleichzeitig. Je höher, desto schwieriger, weil sobald der Ball aus dem Blickfeld ist, desto schwieriger ist es, den Ball zu fangen.
Sehr gut. Das sind richtig gute Tipps.
Heute haben wir richtig getippt.
War richtig gut. Sammy, die andere Sache, die ich jetzt noch habe, die hat ein bisschen weniger mit Rugby zu tun, aber ist jetzt omnipräsenter denn je, weil ich bin ja jetzt in den letzten paar Wochen sehr, sehr viel Bahn gefahren. Und ich bin auch international Bahn gefahren.
Habe ich gehört. Ja, nämlich. Du bist in Litauen Bahn gefahren.
Zum Beispiel. Und in den Niederlanden bin ich auch Bahn gefahren. Und ich muss echt sagen, Bahnfahren macht mir keinen Spaß.
Sind die pünktlicher als wir?
Oh. Ja, vor allem die sind organisierter als wir. Also guck mal, jetzt zum Beispiel am Wochenende war es jetzt so, da musste ich über Köln fahren so, und warte, was am Donnerstag war für einen Tag.
Karneval.
Der 11.11. Ja, klar, der 11.11. Karnevalstart in Köln. So, dann muss mir doch als Bahn bewusst sein, dass in Köln ja der Bär tobt. Oh, und Sammy, das in dem Bahnhof sind Hundertschaften rumgelaufen, die haben den Bahnhof geräumt. Die sind Leute sind über die Gleise gelaufen. Da war Chaos, Sammy. Ich habe 2,5 Stunden in Köln Verspätung gehabt. Beziehungsweise meine Fahrt, also ich musste einmal in Hamm umsteigen und dann halt in Köln nochmal, um dann nochmal in Frankfurt umzusteigen. Also dieses Umsteigen ist halt eh eine Katastrophe, aber dann hast du halt keinen einzigen, also der Zug in Hamm hatte schon Verspätung, sodass ich den in Köln auf gar keinen Fall mehr bekommen habe. Aber dann hatte der Kölner Zug auch nochmal Verspätung, dass ich den aber trotzdem verpasst hatte, weil der Hammer so viel Verspätung hatte, dass ich einen anderen Zug in Köln nehme, der dann aber nicht mehr nach Frankfurt gefahren ist, sondern nach Mannheim, was dann für mich eigentlich wieder ganz okay war. Aber ich war gefühlt, ich bin um 11 Uhr in Zug eingestiegen und ich war um 6 Uhr erst in Heidelberg. Und dann willst du mir erzählen, dass deutsche Bahn halt eben Spaß macht. Nee. Und dann kommt noch hinzu, also du verkaufst ein Ticket für einen Zug und da ist nicht mal eine Sitzplatzreservierung drin. Also du musst die Sitzplatzreservierung sogar nochmal extra kaufen. Wo ich mir dann sage, in Litauen war es so, da hast du dein Zugticket bekommen, da war dein Waggon oder dein Zimmer, dein Sitz drin. So, fertig. Das ist ein Ticket, los.
Da wird noch für dich entschieden. In Deutschland hast du noch die Auswahl.
Oh. Und dann sitzt du dann da und weißt halt nicht, welchen Sitzplatz du nehmen darfst. Unglaublich, Sammy. Unglaublich. Also ich bin kein Bahnfan. Dann noch mit deinen Reisetaschen, die du da mitschleppen musst.
Nee. Aber bei den Benzinpreisen momentan...
Ja, du bist ja immer noch billiger, wenn du Auto fährst. Das ist ja das Verrückte, du bist ja immer noch billiger, wenn du reine Kilometer-Dings nimmst, als wenn du jetzt ein Zugticket fährst. Selbst mit so einem super Flex-Sparpreis bezahlst du immer noch 80 Euro. Ja, dann machst du halt einen Tank ja auch voll.
Mit Flix-Train fahren, aber die fahren nur einmal am Tag.
Tja. Also ich muss sagen, das Zugfahren, das hat mir... Ich habe wieder mein Pensum an Zugfahren wieder erfüllt.
Also dieses Jahr. Ich glaube, so viel Zugfahren musst du nicht mehr dieses Jahr.
Nee. Auf jeden Fall nicht mehr nach Heidelberg und nicht mehr nach Litauen und nicht mehr nach Amsterdam. Nee, das war nicht schön. Es hat keinen Spaß gemacht.
Du bist ja wieder richtig zu einem. Zu einem Traveler geworden.
Ich bin zu einem richtigen Traveler geworden.
Naja, wir wissen nicht, wie damals, ne? Man ist mal auch immer ständig rumgefahren. Jetzt war Corona, da war gar nichts und jetzt geht's wieder los.
Ja.
Ja.
Jetzt auch nicht mehr, jetzt Winterpause.
Ein Spiel noch.
Ein Bundesligaspiel noch. Herr Yüzemi, haben wir eigentlich alles abgehandelt, was wir abhandeln wollten?
Ich meine, sehr interessante Themen dabei. Also das freut mich sehr, dass du den Kobus diese Woche gesehen hast.
Ja, fand ich auch gut.
Und auch schön, also interessant zu sehen, wie sich da auch Sachen verändern. Weil ich merke das auch an mir, also ich bin auch ständig dabei, mich weiterzuentwickeln und sehe Sachen anders oder ja, das ist cool.
Finde ich auch, macht auf jeden Fall Spaß. Vielleicht machen wir das doch einfach mal, dass wir zum Kobus fahren. Dann machen wir Lock and Prop Goes to Paris.
Lock and Prop Goes to Paris, das sollten wir uns mal einen Termin raussuchen.
Machen wir eine Woche mal. Gucken wir mal, was der Kobus da so macht. Und dann zeigen wir mal, wie es richtig funktioniert.
Ganz interessant, weil bei Paris ist ein Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe in Frankreich.
Welcher?
Nemo Rolufse, Südafrikaner, erste Reihe.
Komisch.
Und der Oskar Rixen.
Der Oskar Rixen. Der Berliner, war?
Der Berliner, der jetzt, darf ich das sagen? Ich glaube schon. Der war jetzt für die U20 Frankreichs nominiert.
Ist das ein Geheimnis gewesen?
Ich weiß es nicht.
Ich wusste es auch.
Das, also sehr, sehr cool.
Ja. Und es zeigt ja auch, dass wir halt eben auch Leute produzieren hier, die auf so einem Niveau mitspielen können. Wir kriegen halt nur keinen Übertrag, ne? Das ist, was wir immer auch sagen. Vielleicht müssen wir mehr Leute nach Paris schicken, Sammy.
Aber auch was überlegen, dass das in Deutschland funktioniert. Da müssen wir uns auch mal.
Sammy, wir machen das. Wir überlegen mal die Woche, ne?
Ich rufe dich an.
Super. Sammy, dann überleg dir doch mal für nächste Woche einen guten Tipp. In zwei Wochen. Ist ja schon fast wieder soweit. Und dann quatschen wir darüber nochmal.
Wundervoll.
Perfekt. Sammy, vielen Dank dir. Und wir hoffen nicht Montag in zwei Wochen. Sollte ich klappen, dann. Ne? Gut.
Wenn nicht, lass es für uns leicht.
Ciao, Sammy.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.